Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zur dritten Folge in diesem Jahr zum Stimmkontor-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und vielen Dank, dass du, liebe Cordula Winterholler, bei uns bist und heute hier uns an deinem Wissen teilhaben lassen kannst.
Wow, Nummer 3 im neuen Jahr. Wahnsinn. Du hast ja ein Wahnsinnstempo, Michael. Beeindruckend.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ich bin einfach auch neugierig auf das Wissen, was ihr alle mitbringt und finde es auch total schön, mich mit Menschen wie dir auszutauschen. Und ihr da draußen, ihr dürft euch auch mit uns austauschen und am besten unterm Podcast einfach schreiben. Das kannst du auf Spotify, auf Instagram, auf Apple Podcast und natürlich auf YouTube. Lass uns an deiner Meinung teilhaben, dass wir eine Diskussion starten und sowohl Cordula als auch ich freuen uns von dir mitzuhören und zu lesen. So, legen wir los. Wir haben dich eingeladen, liebe Cordula. Ich habe schon das ein oder andere Buch von dir in den Händen gehabt, darin gelesen und mit dem gearbeitet, Fachartikel und Leitlinien gelesen. Aber da draußen kann es sein, dass Menschen zuhören, die sich fragen, Cordula Winterholler, wer ist das? Magst du uns aufklären?
Okay, Cordula Winterholler, ja, wer ist das? Ja, ich bin Logopädin. In meinem ersten Leben bin ich auch noch Linguistin und bin dann erst zur Logopädie gekommen. Und im Rahmen meiner Ausbildung, die schon sehr, sehr lange her ist, habe ich immer gedacht, Schluckstörungen, das ist es nicht. Es lag aber auch daran, dass ich damals schon zwei Kinder hatte, Schluckstörungen im Sommersemester kurz vorm Examen unterrichtet wurde und ich schlichtweg manchmal eingeschlafen bin am Nachmittag. Also es lag an niemand anderen, es lag an mir und ich habe gedacht, Mut zur Lücke und schlucken wirst du sowieso nicht tun. Und die erste Stelle, die ich dann hatte in der Frühförderung, da haben sich alle auf die Logopädin gefreut mit den Schluckstörungen. Und dann habe ich gedacht, aha, das ist interessant. Dann habe ich ganz viele Fortbildungen gemacht. Es wurde immer interessanter. Und dann bekam ich eine halbe Stelle und durfte in Erlangen, ja, das Fachgebiet Dysphagie aufbereiten, für die Lehrer aufbereiten. Und damit es jetzt nicht ganz so ausführlich wird, kommt jetzt der Bogen auch zur palliativen Logopädie. Denn unsere ersten Patienten und Patientinnen, die wir in der Schlucksprechstunde hatten, kamen aus der Neurologie und kamen immer mit diesen Konzilen, kann mal schlucken, kann mal nicht schlucken, verschluckt sich beim Frühstück, aber beim Mittagessen nicht. Kennst du es? Ihr kennt das auch. Und ja, und ganz schnell waren wir dann Anlaufstelle für die neuromuskulären Erkrankungen, speziell auch für die ALS. Und dann haben wir aber auch gemerkt, hier passiert etwas anderes. Wir waren so Schlaganfall getriggert. Also, sprich, wir üben und üben und üben. Und dann wird es für alle Seiten schön. Wir haben einen Therapieerfolg. Patient, Patientin kann wieder essen. Das Schäufele hier in Franken und Kloß mit Soß. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt mussten wir feststellen, auch im Rahmen der Logopädie, dass es hier etwas anderes gibt. Ja, und dann habe ich mich aufgemacht ins Feld und habe geschaut, wohin müssen wir schauen? Und das war dann das Thema der palliativen Logopädie, die ich dann damals auch so genannt habe, weil auch die Neurologie damals festgestellt hat, also so in den 90er Jahren, als die Diagnostikmöglichkeiten der neuromuskulären Erkrankungen einfach sehr viel besser wurden, dass auch sie einen Palliativzweig haben. Ja, also dass es nicht nur der Schlaganfall ist. Und die WHO hatte ja dann Anfang der 2000er ihre Definition zum Thema Palliativversorgung auch nochmal erweitert. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist es. Und seitdem beschäftige ich mich auch mit diesem Thema. Das sind jetzt, glaube ich, bestimmt schon über 15 Jahre mit allen Hochs und Tiefs. Und ich glaube, das ist eigentlich, diese Geschichte beschreibt mich am meisten.
Unheimlich spannend. Ich finde es sehr, sehr schön zu hören. Ein Thema, was erstmal gar nicht so interessant dahergekommen ist in der Ausbildungszeit und dann plötzlich mit dem Bedarf dann auch so diese Neugier von dir geweckt wurde, bis hin zu dieser, ja, so das lese ich so auch von dem, was ich von dir digital gefunden habe, so eine Leidenschaft bis hierher, dass ich auch in den anderen Podcast-Folgen von dir und deiner Kollegin von dem Podcast gehört habe, finde ich das sehr, sehr beeindruckend. Für die KollegInnen, die jetzt vielleicht so ein bisschen stocken, Palliativ. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Palliativ? Meine Erfahrung nämlich, denken viele Kolleginnen, Palliativ ist terminal. Das sind die 3 Stunden vor dem
Genau.
Tod. Das ist der Moment, wo das Dreieck um Mund und Nase zu sehen ist. Aber was bedeutet Palliativ wirklich?
Ja, und das ist nicht nur bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich über meinen Schwerpunkt spreche, dann habe ich meistens das Mitleid einer ganz großen Gruppe, weil alle sagen: Oh Gott, sie haben ja nur mit Sterbenden zu tun. Und das sind immer noch die Bilder, die wir haben, die auch in der Gesellschaft noch im Kopf sind, auch historisch erklärbar. Und zwar der onkologische Patient und so wie du es beschrieben hast, so 1, 2 Tage Finalphase kurz vor dem Versterben. Das ist es aber nicht. Und Palliativ bedeutet, wenn ich jetzt nach der WHO-Definition gehe, das sind Menschen mit der Diagnose einer lebenslimitierenden Erkrankung. Und damit wird einfach klar, dass wir hier mit ganz anderen Fragen, mit ganz anderen Themen und mit einem ganz anderen Tempo zu tun haben. Und diese Definitionsausweitung ist eben dieser Tatsache geschuldet, dass wir auch in der Neurologie zum Beispiel nicht die heilende Möglichkeit haben. Ich habe ja schon gesagt, neuromuskuläre Erkrankungen, wobei jetzt über die Gentechnik natürlich bei einigen speziellen Erkrankungen schon auch noch mal eine Veränderung ansteht. Aber schauen wir jetzt die ALS an, da haben wir eben noch nicht diese Möglichkeiten. Dann hat der Mensch mit dieser Erkrankung, mit dieser Diagnose, ist er oder sie in diesem Pfad drin, was aber nicht bedeutet, wir geben dich auf und du stirbst auch in den nächsten Wochen, ja, sondern wir begleiten dich auf diesem Weg. Und auch das steht in der Definition der WHO, dass es eben frühzeitig geschehen soll und auch multidisziplinär.
Ganz wichtige Arbeit. Also ich applaudiere die ganze Zeit innerlich zu deinen wohlgewählten Worten. Ich denke, es ist eine sehr besondere Arbeit, im palliativen Kontext tätig zu sein. Aber ich finde, es ist auch wichtig, aufzuzeigen, dass wir es hier einfach mit dem Beginn einer Infaustendiagnose zu tun haben und nicht mit dem Ende. Und das ist einfach wichtig. Also es geht trotzdem um einen Lebenszeitraum, den wir qualitativ betrachten.
Michael, genau das ist der Punkt. Ich sage das auch, ne? Also manchmal erlebe ich auch Fortbildungen, die dann sofort mit Trauer und Trauerverarbeitung anfangen. Also jetzt auch für die Logopädie zum Beispiel. Und das ist es nicht. Logopädie steht für Leben. Ja, wir verlassen ja unsere Handlungsfelder nicht. Also Logopädie, Stimme, Sprechen, Sprache, Schlucken. Wir haben das Hören auch mit dabei und die Atmung als Vitalfunktion. Ja, ich mache nicht plötzlich etwas anderes, sondern ich mache es anders in einem anderen Kontext. Ja, mit anderen Qualitäten. Und das bedeutet einmal, denke ich, für die Außenwelt sich damit auseinanderzusetzen, dass es uns auch als Fachexperten und Expertinnen dazu gibt. Und gleichzeitig ist es ein Auftrag, dass wir uns innerhalb der Logopädie auch dazu verhalten. Denn ich erlebe das immer, und wahrscheinlich, du gibst ja auch Seminare dazu. Am Anfang, wenn so die Fragen und die Bedürfnisse kommen, dann wird das so schwer plötzlich, ja? Und die großen Themen werden angesprochen, nämlich Grenzen und Ethik, ja? Und ich sage, ja, und wenn wir jetzt Kindersprache hier machen würden oder Aphasie, dann würden eben diese Fragen überhaupt nicht auftauchen. Aber wir haben sie eigentlich in der ganzen Logopädie. Und wir sind da, glaube ich, so auch ein bisschen Vorreiter im Rahmen der palliativen Logopädie für uns innerhalb der Logopädie, uns genau um diese Themen auch Gedanken zu machen, nämlich Ethik. Ja.
Viele Jahrzehnte lang ist ja gar nicht bewusst geworden, dass im palliativen Kontext Logopädie eine Rolle spielt. Warum spielt sie denn für dich eine Rolle im palliativen Kontext? Du hast es ja so schon so schön gesagt, Logopädie ist Leben. Und damit auch ganz viel schon Wind aus den Segeln genommen von der Annahme, dass Palliativ das dunkle Kapitel des Endes bedeutet. Wo siehst du hier in der Logopädie eine Möglichkeit für die Patientin, für die Behandlung?
Jeder Mensch, egal mit welcher Diagnose, ist auf sich, sein Leben und seinen Alltag zurückgeworfen. Und in dem Moment, wenn die Grunderkrankung eben nicht heilbar ist, aber diese Grunderkrankung zu Sprechstörungen, zu Sprachverlust, zu Stimmverlust, zum Thema, ich habe Schwierigkeiten mit der Atmung, zum Thema, ich kann nicht essen und trinken, führt, dann muss ich zurückfragen und sagen, wer kümmert sich dann darum? Ja, also zu sagen, also ich verstehe das, was du meinst, was dahinter steht. Und ich glaube, das ist noch so ein Bild, was wir auch nach außen tragen. Es scheint uns so wie auf der Stirn tätowiert zu sein. Die Logopädie gibt es nur dann rehabilitativ, wenn etwas besser wird. Und da müssen wir uns fragen, was wird besser, wenn ich nur über Funktion spreche? Gehen wir aber aus dem Thema der Partizipation, der Teilhabe, ICF komplett raus und lassen den Menschen dann irgendwo alleine auch zurück. Also gleichzeitig, ja, er oder sie lebt weiter mit dieser Diagnose, wird unterstützt medizinisch, medikamentös. Ja, und für das andere heißt dann, geht nicht. Also das wäre ja ein bisschen billig.
Absolut. Alles auf Kuration zurückzuführen, ist nicht hilfreich. Wenn wir einer Person dann praktisch sagen, ja, also wenn sie diese Übung nicht umsetzen können dürfen, laut Studien wird es jetzt nur ungünstig, wenn ich das jetzt mit ihnen mache. Ja nun, dann müssen wir die Therapie abbrechen. Ich erlebe das nicht nur bei logopädischem Personal, ich erlebe das auch bei ärztlichem Personal, dass sie dann sagen, also da bringt das ja eh nichts mehr, weil sie können ja nichts mehr erarbeiten. Und was nicht erarbeitet werden kann, das hat gar keine Relevanz. Und ich finde diesen Punkt sehr schön, diese Frage nach logopädischer Begleitung, dass wir nicht nur die Instanz sind, die etwas erarbeitet, sondern dass wir schauen, wo können wir denn Qualität erarbeiten? Weil auch das schreibt ja die WHO, es geht um qualitative Maßnahmen. Es geht darum, nicht das Leben künstlich zu verlängern, aber es auch nicht qualvoll werden zu lassen, dass wir unterstützend tätig sind. Und wie du schon gesagt hast, wenn es ums Sprechen, um die Sprache, um die Vitalfunktion, um Genuss durch Essen und Trinken geht, hier kann die Logopädie ja durchaus hervorragende Unterstützung bieten, die kompensatorisch adaptiv sein kann, ohne jetzt auf Training hinauszugehen.
Ja, das erinnert mich an einen Vortrag, einer meiner ersten Vorträge, die ich gehalten hatte. Das war auf einem Kongress Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke. Und samstags gab es dann immer einen Tag, den wir aus unserem Arbeitskreis gestaltet hatten, also aus der Perspektive Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, soziale Fragestellungen auch. Und es war, glaube ich, mein erster Vortrag zum Thema palliative Logopädie. Und es stand dann nachher ein Arzt auf, ein Hausarzt, und sagte, warum, Sie wollen ja bloß Patienten generieren, warum soll ich Ihnen dann was verschreiben? Sie können sowieso nichts tun. Und ich muss heute immer noch Luft holen, aber es war so lehrreich. Und als ich mal so kurz durchgeatmet hatte, habe ich gedacht, ja, da gibt es ein Kommunikationsgap zwischen den Disziplinen. Also dann weiß eher nicht, was wir tun. Das ist dann schon auch unsere Seite, dass wir da auch nochmal deutlicher werden müssen. Aber das andere und die Gegenfrage konnte ich dann auch stellen. Und dann habe ich gefragt, habe ich gesagt, und was machen Sie dann aus der Medizin heraus? Denn Sie können hier auch nicht heilen. Und ich glaube, genau das ist dieser Punkt, sich darüber im Klaren zu sein. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben die gleiche Unwissenheit und Ungewissheit. Aber wenn wir anfangen, uns als Disziplin aus dem Boot zu stoßen und zu sagen, du hast hier nichts zu suchen, anstatt zu fragen, was bietet deine Profession an zum Kontext der Schluckstörungen? Ja? Was bietet sie an zum Thema Stimmstörung? Was bietet sie an zum Thema Angst, Atmung und Stimme zum Beispiel? Da muss ich sagen, dann melde ich mich hier auch wieder und sage, genau das sind unsere Themen. Und wir haben innerhalb der Logopädie, natürlich haben wir uns auch auf den Weg machen müssen, ja, und uns damit auseinanderzusetzen, dass wir im Rahmen der Logopädie eben die präventive Logopädie haben. Und auch hier müssen wir uns verhalten und schauen und Forschungsprojekte anstoßen. Wir haben die Rehabilitative, da fühlen wir uns sehr lange sehr wohl, weil daher kommen wir. Und wir haben die palliative Logopädie. Und das gilt es auch immer wieder nach draußen deutlich zu machen, wo und wie wir hier arbeiten können und mit welcher Zielsetzung.
Ich glaube, es gerade ja dieses Wort Zielsetzung finde ich ganz gut gegriffen, weil es ja letztendlich dann auch damit die Auswahl der therapeutischen Intervention mitbedingt. Und du hast es so schön gesagt, wir fühlen uns in der rehabilitativen Logopädie so wohl, weil wir das so oft machen. Und ganz oft, und das unterstelle ich jetzt mal so ganz ketzerisch, und ihr dürft das gerne in den Kommentaren beschreien. Ich könnte mir vorstellen, dass manche das auch gerne immer wieder machen, weil es sehr repetitiv ist, ne? Weil man sehr oft die gleichen Muster abrufen kann, die man erlebt. Und man hat ein erwartbares Ergebnis. Man erwartet bei einer Störung A mit Übung A+ das Ergebnis A3. Und das habe ich in der palliativen Arbeit nicht. Wenn du das beschreiben würdest in deinen Worten, palliative Logopädie, was umfasst das für dich? Was sind die wesentlichen Bestandteile, denen wir da folgen sollten?
Eigentlich, Michael, also ich hatte diese Frage befürchtet. Ich würde erst einmal sagen, es ist sehr viel gleich. Es ist nicht unbekannt, was wir dort machen. Wir wandeln nicht plötzlich auf anderen Pfaden. Die Handlungsfelder habe ich schon gesagt. Ja, also da bleiben wir drin. Wir machen hier nicht plötzlich irgendwas anderes, ja, sondern unsere Handlungsfelder bleiben gleich. Und auch wie wir agieren, und das ist mir auch immer so wichtig, ist, wir machen immer eine Diagnostik und wir machen immer eine Anamnese, angepasst an die Situation und an die Fragestellung. Und daraus gibt es Therapieziele, auf welcher Ebene ich sie dann erreichen kann. Sei es, dass ich noch ein Geschmackserlebnis haben möchte, aber ansonsten über eine Magensonde ernährt werden muss, aufgrund der Grunderkrankung. Ja, aber ich möchte hier ein Genusserlebnis haben. Und dann sehe ich mich, das ist ein Auftrag und wir können gemeinsam das Ziel anschauen und können schauen, welche Methode, was eignet sich, welche Maßnahme eignet sich. Ist es das Schäumchen, ist es die Perle? Ist es ein Spray? Ist es auch immer? Aber das ist unsere Schatzkiste. Ja, und diese Zielvereinbarung und dass ich auch hier in diesem Kontext Anamnese und Diagnostik mache, das ist, glaube ich, ganz häufig so das Aha-Erlebnis, weil ich auch erlebe, dass es dann heißt, ach, Frau Winterholler, gehen Sie mal dahin und machen dem etwas, tun dem etwas Gutes. Und auch diesen Auftrag finde ich dann schwierig. Ja, ich mache nichts, was jemandem schadet, aber wenn ich das professionell machen möchte, in meiner Profession, in der Logopädie, dann schaue ich, was er oder sie mitbringt.
Super wichtig. Also das unterscheidet ja dann auch dahingehend zu Begleitfachkräften. Also ich bilde ja vor allem Physio, Pflegekräfte, Begleitfachkräfte aus für die palliative Begleitung. Und ich denke, da ist ein großer Unterschied von der Begleitfachkraft hin zur therapeutischen Instanz. Und ein Zitat von dir aus deinem Buch, was ich feiere. In jeder meiner Palliativfortbildungen und auch in vielen Fortbildungen, wenn es bei mir darum geht, was Diagnostik bedeutet, ist, wir brauchen ein therapeutisches Ziel nach einer Diagnostik. Keines zu haben, bedeutet, einen Patienten aufgegeben zu haben. Und das finde ich so wertvoll, weil es ja genau das sagt, dass auch in einem palliativen Kontext wir eine Zielsetzung brauchen, um therapeutisch tätig zu sein, die auch der Person, die wir behandeln, gerecht wird. Und nicht nur einfach sagt, sie sind jetzt ja palliativ und jetzt kriegen sie ein bisschen Klangschalenmusik und jetzt wird der Mund ausgewischt mit einem netten Geschmack und jetzt können sie gut durchatmen. Sondern dass es wirklich zielführend ist und vielleicht auch genau die Aspekte betrifft, die diese Person wirklich braucht und nicht nur die wir annehmen, die sie braucht.
Ja,
Ach, das höre
schön.
ich jedes Mal, wenn ich das lese
Schön.
oder sage.
Ja, und jetzt, wo du es auch nochmal so sagst und auch nochmal darstellst, es ist immer schön, wenn man sowas, also für mich ist es jetzt gerade sehr schön, das auch gespiegelt zu bekommen, weil ich gerade auch einen Fall habe, der mir auch sehr nahe geht, und zwar aus dem onkologischen Kontext. Tumorpatient, Kehlkopf, ganz viel Tumor gewesen. Es wächst Tumoren nach, Kieferklemme. Jeder weiß, dann geht der Mund nicht auf. Ja, PEG-Versorgung, Speichel konnte jetzt zum Schluss nicht geschluckt werden. Und es kam jetzt auch zu dieser Empfehlung, weil wir auch nicht mehr in den Kehlkopf reinschauen konnten. Wir konnten nicht mehr schauen, was macht da die Glottisebene, wie viel ist überhaupt noch Platz für Luft, und Atmung wurde schlechter. Und er hat sich nochmal entschieden und hat gesagt, auch das, diesen Weg gehe ich möchte eine Kanüle haben. Jetzt muss man dazu sagen, jetzt könnte jeder sagen, oh, das klingt aber jetzt sehr, sehr gegen Ende. Und genau das ist falsch. Diese Bilder im Kopf, die wir haben, die müssen wir komplett rausschmeißen. Auch mit dem Wissen, dass moderne, individualisierte onkologische Therapie uns ganz andere Patienten, ganz anderes Outcome zeigen. Dieser Patient ist zu seiner Tracheostomie mit dem Auto selber gefahren. Ja, es ist nicht der, ne, dieses Bild des Bettlägerigen, der jetzt in einer Woche vielleicht versterben wird. Was passiert ist, ist aber dort wurde das Palliativboard zusammengeholt, also die unterschiedlichen Disziplinen, und er wurde auch der Palliativpflege zugeordnet. Und jetzt passiert etwas, nämlich eine Kommunikation, die ich absolut interessant fand. Er hat danach aufgeschrieben, die Frage, wann er eine Sprechkanüle bekommen kann. Und seine Frau hat diese Frage auch nochmal laut wiederholt. Und die Antwort war: Wer weiß, ob wir das noch hier brauchen. Und wir machen mit unserer Kommunikation und mit unseren Bildern, machen wir Menschen final. Nicht palliativ. Sie sind gut versorgt im palliativen Kontext, aber wir machen sie plötzlich final und wir nehmen ihnen jegliche Hoffnung. Und das hat mich so entsetzt. Auch die Physiotherapie, da war die Aussage, naja, normalerweise machen wir jetzt hier da nicht so viel im Gesicht, weil und im Halsbereich, weil da könnten ja Tumorzellen verteilt werden und. Aber in ihrem Fall, das machen wir jetzt einfach alles. Und diese psychischen Schläge, die es da gegeben hat, wo wir die ganzen 2 Jahre, die wir miteinander arbeiten, und er ist noch berufstätig, ja, schreibt an einem Buch, das war wie weggewischt. Und ich habe zwei Menschen vor mir erlebt, völlig entsetzt, und gesagt haben: Was heißt das? Stirbt er jetzt sofort? So waren die Aussagen. Und diese Sensibilität, diese Kommunikationssensibilität finde ich so wichtig, und dass wir diese Bilder, die müssen wir aus dem Kopf rausbekommen. Und da finde ich das Ausland sehr viel präziser. Also wenn man auch im Deutschsprachigen, im Angelsächsischen sowieso, wenn wir nochmal deutlich sagen, wir haben dieses den großen Auftrag von der WHO, Palliativcare, Palliativmedizin. Aber wir haben unterschiedliche Phasen, und wenn wir über Terminal, Final sprechen, müssen wir über End of Life sprechen. Also wir müssen hier auch noch mal präzise werden.
Ich bekomme gerade sehr, sehr viele Erinnerungsbestandteile meiner palliativen Arbeit, aber auch hin zu dem ersten Podcast von Lisa Holtmeier in diesem Jahr, die gesagt hat, Sprache kann auch gewaltsam sein. Und wie viele Menschen im medizinischen Kontext, therapeutischen Kontext, haben es nie gelernt, wertschätzend zu sprechen und wissen, was ihre Worte anrichten können. Es gibt so auch in ihrem Buch Wortmedizin, es gibt Studien, die ganz klar zeigen, dass wir eine gesundheitseinschränkende Wirkung mit unserer Sprache hervorrufen können. Dass Serotonin in einen Ausnahmezustand den Körper bringen kann, wenn wir gewisse sprachliche Herausforderungen bekommen. Was bedeutet das für eine Person, die sich therapeutisch sicher aufgehoben fühlt, jetzt einen nächsten Schritt gehen will und dass man dann gleich so Türen zugeschlagen bekommt? Und es geht ja auch hier nicht um kurative Gedanken, dass man jetzt eine Sprechkanüle bekommt, weil man ja in 2 Jahren dann wieder Vollzeit in einem Beruf steht. Es geht in dem Moment ja auch um die Qualität, die ein Mensch das Recht hat. Also ich finde, es ist ja auch ein Grundrecht zu existieren. Und das einfach so lapidar zu sagen, ist sehr, sehr nicht nur unempathisch, also ich finde das auch sehr, sehr unprofessionell, nicht gut gemacht. Vielleicht irgendwo noch von der Physiotherapie gut gemeint, aber gar nicht gut gemacht. Und da sich vorzustellen, was bedeutet das eigentlich? Und da mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, dass muss wohl überdacht sein. Wenn jemand sagt, ich wünsche mir eine Sprechkanüle, wie würde es aussehen? Auch einfach zu sagen, das sind die Schritte, die möglich sind, die wir immer noch angehen können und das sind die Bedingungen, die wir dafür brauchen, hätte niemandem wehgetan.
Nein, aber dafür braucht es uns, die wir uns damit auskennen, weil ich kann den Weg. Wir können diesen Weg beschreiben. Wir wissen, was ist eine Sprechkanüle. Wir wissen, so wie du das gesagt hast, wie ein Pfad ausschauen kann. Und wir können sagen, wir machen einen Schritt nach dem anderen. Ich habe auch vor 2 Jahren nicht gewusst, dass dieser Weg dieses Patienten so ausschauen wird. Wir können, also das, was ich auch vorhin gesagt habe, wir müssen uns darauf einlassen, auf eine grundsätzliche Ungewissheit.
Und diese Ungewissheit bringt auch immer noch Hoffnung. Ich sage immer zu meinen Auszubildenden, wir bauen keine Hoffnungsschlösser mit unseren Patientinnen, aber wir erlauben ihnen zu hoffen. Denn im Angesicht des Todes kann ich immer hoffen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass Dinge entstehen können. Und hier gerne auch ein Beispiel von mir, einem Patienten, der zu uns ins Haus gekommen ist, auch palliativ, auch ganz klar, er will keine Beatmung, will keine Trachealkanüle, will keine PEG. Er hat jetzt eine gewisse Lebenserwartung bekommen und Punkt. Und er kam ins Krankenhaus und ihm wurde ein Tumor im Rachenbereich entnommen. Leider sehr, sehr viel vom Kehlkopf. Das wollte er eigentlich nicht. Aber die haben ihm die ganze Epiglottis genommen. Er wurde entlassen mit den Worten, na ja, Sie sind ja palliativ. Sie ertrinken jetzt nur noch angedickte Flüssigkeit, nur noch pürierte Kost. Sie haben ja eh sich gegen die PEG entschieden. Das ist ja jetzt palliativ. Dann hat er hier ganz verzweifelt angerufen, weil ich gesagt, kommen Sie mal vorbei. Und was haben wir gemacht? Wir haben Strategien gesucht, um ohne Epiglottis, ohne angedickt zu lassen, ohne PEG, ihm Qualität zu bieten bei der Nahrungsaufnahme. Wir haben das irgendwie hingekriegt und es war auch für mich eine Herausforderung und auch für den Patienten. Ich habe gesagt, wir sind jetzt in einem großen Experiment und versuchen herauszufinden, wie Sie das hinbekommen können. Und auch hier liegt ja daran, diese Möglichkeit, er ist dann gegangen und hat gesagt, und jetzt werde ich die nächsten Monate genießen, ganz gleich was passiert, weil ich jetzt weiß, wie ich schlucken kann, ohne so einen Kleister zu trinken. Das war ihm einfach enorm wichtig. Und das, finde ich, ist auch palliative Arbeit. Möglichkeiten aufzuzeigen, selbst wenn relativ zeitnah ein Lebensende bevorsteht. Und da würde ich mir auch wünschen, dass dieses Wissen, was wir als logopädische Fachkräfte haben, dass das auch transportiert wird und auch behalten wird in gewissen Institutionen.
Das, was du
Wie?
jetzt auch beschrieben hast, Michael, so wie du mit dem Patienten umgegangen bist, das heißt ja auch, er kam zu dir, du hast eine Diagnostik gemacht, du hast dir angeschaut, welche Möglichkeiten gibt es, du hast die Arztbriefe gekannt, ja, das war ja auch nichts im luftleeren Raum, dass man sagt, oh, da probieren wir jetzt mal, weil mehr als schief gehen kann ja in so einer palliativen Situation nichts. Ne? Du hast ihn ernst genommen und ich, genau das ist, dass unsere Profession, die Logopädie, den Menschen ernst nimmt in dieser Situation und hier respektiert, dass es im palliativen Kontext eine andere Zeitqualität gibt, nämlich ein Jetzt. Ja? Ich kann nicht so wie in der im Schlaganfall sagen, okay, jetzt ist mal das Angedickte dran, weil das Angedickte funktioniert ganz gut. Aber ich weiß, dieses Angedickte ist vielleicht für 2, für 3 Wochen und danach ist eine bestimmte Funktion eventuell wieder da. Ja, das ist die Zeitqualität, die wir im rehabilitativen Bereich haben. Im palliativen Kontext haben wir das nicht. Da geht es um dieses Jetzt, dass ich eventuell rehabilitative Aspekte mit einbeziehen kann, dass ich sagen kann, oh, hier gibt es noch was, ne? Gerade so im onkologischen Bereich, hier könnte ich noch ein bisschen was trainieren, was ich aber im neuromuskulären Bereich überhaupt nicht so tun würde. Und genau das macht ja unser Wissen aus, dass wir können die Situation bewerten und wir haben die Erfahrung, wir haben das Wissen, dass wir genau mit diesen Aspekten dann umgehen können, dass wir sagen können, okay, das wagen wir. Und hiermit sind wir im Bereich der Ethik auch, ja, die Autonomie des Patienten, sein Wunsch. Er ist aufgeklärt. Wir sagen, dass es gibt eventuell noch der zuweisende Arzt oder Ärztin, ja, dass man sagt, hier gibt es ein Risiko, dieses Risiko kennen wir. Also das fällt unter den Begriff, früher hat man gesagt, Risk Feeding, aber diesen Begriff, den soll es eigentlich nicht mehr geben, sondern es heißt Eating and Drinking with Acknowledged Risk. Also wir wissen um ein bestimmtes Risiko und dann können wir uns auch zu diesem Risiko verhalten. Und genau das hast du gemacht und das ist professionell und das ist nicht das, ach, da machen wir mal, weil der ist palliativ und dann soll er doch einfach mal sein Bierchen oder das, was er gerne trinken möchte, soll er mal trinken. Jetzt passt alles, jetzt können wir das mal alles so machen.
Trotzdem geht es ja nicht weg, dass ich vielleicht durch ein Infiltrat und meine Immobilität durch meine neuromuskuläre Erkrankung das Infiltrat nicht gut abtransportieren kann. Trotzdem kann ich ja eine Lungenentzündung bekommen. Und das kann meine Situation verschlechtern. Und nur weil ich palliativ einsortiert bin, muss ich es ja nun nicht noch schwerer haben, als die Situation sowieso schon ist. Und ich finde, Professionalität kommt immer mit Diagnostik, immer mit Anamnese. Und so schön, wie du es gerade plakativ gesagt hast, ach Mensch, das wird ja nicht schaden, ist ja palliativ. Das passiert viel zu oft. Ich höre auch viel zu oft, Mensch, Frau Müller, die ist ja hier auch im Altenheim, die ist ja schon über 90. Mensch, naja, aber es sind ja auch genügend Pflegekräfte umherum. Das macht ja nichts, wenn es ja mal daneben geht. Ich finde, wir brauchen immer eine Diagnostik, wir brauchen immer eine Anamnese und immer auch einen klaren Plan in der Therapie. Und wenn ich keinen Plan habe, weil mir vielleicht das Wissen fehlt, immer auch die Möglichkeit, dieses Wissen zu bekommen. Und damithin auch meine ethische Frage, wo schadet Logopädie im palliativen Kontext eigentlich? Denn ich meine mich zu erinnern, dass du so eine sehr, sehr schöne Aufstellung in deinem Werk Palliative Logopädie hast, wo logopädische Fachkräfte einen gewissen Nutzen in verschiedenen Phasen haben. Und ich meine mich zu erinnern, dass da auch immer steht, kritische Hinterfrage, ob meine Anwesenheit sinnvoll ist oder nicht. Und da möchte ich gerne von dir einmal direkt erfahren, was oder wo könnte Logopädie vielleicht eher im Wege sein oder vielleicht sogar kontraproduktiv?
Ich habe so diese Zauberfrage, die ich mir stelle und die ich auch ganz oft in den Fortbildungen weitergebe, dass ich mich frage, bin ich hier die Richtige? Also ich als Person, weil es kann sein, es gab mal eine Zeit, da hatte ich sehr, sehr viele Patienten und Patientinnen versorgt im palliativen Kontext und ich habe mich damit auch etwas überfordert. Ja, also dass ich da auch, dann hatte ich auch einen schweren Krankheitsfall in der Familie, dass ich gesagt habe, ich muss hier mal einen Stopp machen. Ja, das würde mich jetzt zum Thema der Selbstfürsorge auch bringen, wenn wir in solchen fordernden Kontexten arbeiten, dann können wir uns schaden und damit auch den anderen schaden, weil wenn wir aus dem System rauskippen, weil wir daran erkranken, das wäre nicht gut. Das wäre ein großer Schaden. Wenn ich frage, bin ich hier die Richtige, nämlich ich als Logopädin, bin ich als Profession hier die Richtige oder haben sich Zielsetzungen, Bedürfnisse, Bedarfe verändert, dass hier einfach eine andere Profession reinkommen muss, weil unsere Arbeit hier, unsere gemeinsame Arbeit getan ist, sprich unsere Ziele erreicht sind, ja. Und genauso und bin ich mit meiner Therapie hier die Richtige, mit meinem Angebot oder brauche ich vielleicht noch ein spezielles Know-how? Ich nehme jetzt mal die ALS. Ja, da sind ja sehr viele Mythen drumherum und hier können wir wirklich schaden, wenn ich anfange, durch Training etwas erreichen zu wollen. Ja? Und das sind so Punkte, da können wir schaden, aber nicht die Logopädie schadet, sondern das wäre etwas, wenn ich unkritisch denke, okay, aus meiner Schatzkiste, die ich habe, da ist ganz viel drin und ich probiere das hier aus. Und da muss ich dann sagen, ja, wenn wir uns nicht mit dieser Erkrankung, mit den Grundmechanismen auseinandersetzen, mit dem Palliativkontext, dann können wir schaden, so wie jede andere Profession es auch tun würde. Ja.
Vielen Dank, dass du da dieses Plädoyer jetzt nochmal gefunden hast. Ich denke, bei ALS, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo auch sehr kontroverse Literatur existiert. Ich habe hier einige Bücher zur ALS und ich meine, in einem steht sogar noch mundmotorische Übungen drin. Warum auch immer. Natürlich gibt es Differenzierungen zwischen den verschiedenen Subtypen der ALS und die eine
Genau.
reagiert extremer als die andere. Aber allein das zu wissen, ist absolut notwendig, wenn man sich bereit erklärt, dieses Störungsbild zu behandeln. Ja, also was für Typen und was passiert da eigentlich? Ich persönlich bin da immer der Auffassung, dass man, egal was für ein Störungsbild vor einem sitzt, man muss auch zum Beispiel wissen, was ein Motoneuron so macht. Was denn Basalganglien sind, wenn ich zum Beispiel mit Parkinson arbeite, finde ich es absolut wichtig zu wissen, was Neurotransmitter sind und was, warum mein Patient bekommt. Wäre ja schön, dass ich das einordnen kann. Und bei ALS ist das genauso, weil hier geht es ja auch um Lebensqualität. Und ich meine mich zu erinnern, dass viele Studien erst be bewiesen haben, dass Logopädie manchmal nicht so sinnig ist, nach Rückmeldung von Patientinnen, die dann gesagt haben, sie gehen nicht mehr zur Logopädie, weil sie den Eindruck haben, es wird schlechter, je öfter sie dort gewesen sind und sie sind ermüdet. Und ich finde, das muss ja nun wirklich nicht sein. Und auch hier wieder der Punkt, und den kann man eigentlich, wie ich finde, auf alle logopädischen Störungsbilder übertragen. Man muss immer wissen, was man tut. Ich finde, die große Problematik in unserem Beruf ist, dass wir von den gesetzlichen Krankenkassen so ein bisschen gedrängt werden, alles annehmen zu müssen in einer gesetzlichen niedergelassenen Praxis. Und dann ist man plötzlich so, okay, mit einem viszeralen Schluckmuster kann ich noch mal ein bisschen anders zurechtkommen, aber wenn ich dann plötzlich eine Menschperson mit ALS vor mir sitzen habe, dann muss ich auch wissen, was da passiert.
Oder also ich meine, dadurch, dass jetzt die ALS nicht so häufig ist wie das Thema der orofazialen Störungen, ne, oder Myo, ne, kann ich jetzt sagen, also ich sage dann auch zu Kolleginnen, die sagen, boah, ich habe das jetzt zum ersten Mal. Und dann sage ich, ja, und das ist wichtig, dass du es zum ersten Mal machst. Denn wenn du einen Patienten, eine Patientin hast, dann werden auch nachher andere kommen. Ja, und es gibt Angebote. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke Angebote hier mit Fortbildungen, ja. Wir geben Fortbildungen dazu. Ich bekomme oft auch Anfragen, kannst du mich da mal coachen? Auf was muss ich schauen? Kann ich eine Fallbesprechung machen? All das, ich darf auch wachsen, ja. Und dafür gilt es auch wieder dieses Prinzip, diese Red Flags einfach erkennen und zu sagen, Achtung, hier passiert etwas anderes. Und du hast noch etwas gesagt, Michael, das hat mir gut gefallen, als du nochmal auf die Subtypen der ALS zu sprechen gekommen bist. Wenn wir über Palliativ sprechen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, wir müssen sehr viel präziser eigentlich werden. Ne? Wir kommen nicht mehr mit diesem Gießkannenbegriff aus, weil dieser Begriff einfach immer wieder die gleichen Bilder erzeugt, nämlich eigentlich die End of Life und vielleicht die Onkologie mit erzeugt. Wenn wir uns austauschen wollen, wir haben jetzt den großen Bogen gemacht, aber wenn ich jetzt fachliche Aussagen geben wollte, müsste ich immer nachfragen, über welchen Patienten sprechen wir? Haben wir palliativ-onkologisch? Haben wir palliativ-neurologisch? Ja, palliativ-pädiatrisch ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, also das würde ich auch noch mal ganz anders betrachten wollen. Da haben wir noch mit ganz anderen Herausforderungen, mit Entwicklungsherausforderungen zu tun. Also, und wenn ich dann, ja, wenn ich sage, okay, ich habe es mit einem ALS-Patienten zu tun, dann muss ich auch fragen, in welcher Phase siehst du ihn? Ja? Welcher Typ ist es? Dann muss ich fragen, wie schaut es aus mit der Patientenverfügung? Also ich muss ja auch wissen, welche Werte da dahinter stehen, um auch gemeinsam ins Gespräch zu kommen.
Absolut. Was mir gerade nochmal gekommen ist, ist, dass Logopädie im palliativen Kontext auch immer etwas mit Mut zu tun hat. Mut, Dinge anzusprechen und dabei zu sein. Wir hatten ja vorhin das Thema rund um diesen Patienten in diesem Palliativboard, ne, und diese schwierige Kommunikationssituation. Was ich relativ früh in der neurologischen Klinik gelernt habe von meiner damaligen leitenden Oberärztin, die hat mir das sehr klar beigebracht und das habe ich auch so beibehalten, weil ich es für gut befunden habe. Sie hat gesagt, Michael, du bist die erste Person, die Zeit hat, mit den Personen zu sprechen. Ich gebe eine Diagnose, das ist so eine Hülse, die wird den Leuten gegeben, aber du hast Zeit. Und wenn es die und jenige Diagnose ist, gib den Menschen Zeit. Weil je länger Zeit sie haben, eine Diagnose zu verarbeiten, umso besser ist die Qualität, die sie erleben werden. Das heißt, beschwichtige nichts. Sei nicht so schonungslos wie wir, sei wertschätzend, aber beschwichtige nichts. Und das Erste, was ich tue, wenn eine AS-Person zu mir kommt, ich sage, dürfen wir offen sprechen? Wissen Sie, um was das geht? Dann erkläre ich die Diagnose und so weiter, lege das offen und sage dann, es ist hier auch der Raum, um über Themen zu sprechen, die Ihnen helfen, später nicht in Stress zu geraten. Was ist mit Patientenverfügung? Was ist mit PEG? Was ist mit Beatmung? Mein Ansatz ist auch immer der, frühzeitig Menschen Zeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich erlebe in den Fortbildungen, dass manche Kolleginnen sich scheuen, das anzusprechen, behutsam. Manchmal, weil ihnen die Skills in der Kommunikation fehlen, aber manchmal auch, weil sie sagen, oh, ist das überhaupt meine Aufgabe, auf PEG schon jetzt hinzuweisen, wenn wir vielleicht noch Jahre haben könnten? Ich persönlich sehe es so, dass je mehr Zeit eine Person mit chronischer Erkrankung gewinnt, sich mit etwas auseinanderzusetzen, umso einfacher kann Entscheidungen gefällt werden. Und selbst wenn die Person mir sagt, nein, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, hat sie zumindest den Hinweis bekommen, dass sie mit mir darüber sprechen kann. Wie siehst du das?
Mir hat jetzt dein letzter Schwenker noch gefallen, weil du ja darauf hingewiesen hast, es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen. Ja, also dieses Nachfragen. Ich erkläre Diagnosen nur dann, wenn sie mir schriftlich vorliegen, also wenn Patienten, Patientinnen mit dem Arztbrief zum Beispiel kommen. Ansonsten frage ich immer nach, also ich mache das nicht proaktiv, dass ich erkläre, sondern ich frage immer nach, Was wissen Sie? Was konnten Sie schon hören? Ja. Wo gibt es Bedarf? Und ich schaue auch, dass ich ganz schnell Selbsthilfe, ne, auch die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke zum Beispiel, ne, die Angebote, dass ich die empfehle, dass ich Hinweise auf wirklich seriöse Angebote, weil es ja auch viel unseriöses Zeug gibt. Ich sage auch immer, dass alle Menschen mit einer neuromuskulären Diagnose, die nicht in einem neuromuskulären Zentrum gestellt wurde, dass die auf alle Fälle in ein neuromuskuläres Zentrum gehen sollten. Ausrufezeichen, drei Ausrufezeichen, weil eben hier genau das passiert und ich kann mich darauf verlassen. Eine ALS-Diagnose muss mit einem ausführlichen Patientengespräch, auch im Beisein mit Angehörigen, wenn gewünscht, stattfinden. Also das hat stattgefunden. Auch wenn jeder sagt, nein, das hat nicht stattgefunden und das war gar nicht so ausführlich. Aber stellen wir uns mal vor, stellen wir uns diesen Menschen vor, hat vielleicht schon ein Dreivierteljahr eine Odyssee hinter sich gebracht, weil die Symptome unspezifisch waren. Dann wurden sie spezifischer, man hat den Verdacht geäußert, dann wurde die Ausschlussdiagnostik gemacht und jetzt kommt der große Tag und die Diagnose wird gestellt. Das ist Stress. Das ist, ja, und da können wir nicht viel hören. Wir hören in dem Moment, führt zum Tod, es gibt keine Medikamente und dann höre ich vielleicht noch irgendwas, dass ich mit der Luft Schwierigkeiten kriegen kann. Ja, also ich kann nur selektiv hören. Und das, was deine Oberärztin da gesagt hat, dieses Safe Place geben, und dafür müssen wir natürlich auch diesen Resilienzkreislauf im Blick haben, ja, dass wir sagen, die erste Phase, das ist eine Krise. So eine Krise hat noch kein Mensch, so eine Diagnose haben wir vorher noch nie gehabt. Ja, da haben wir noch keine Handlungsmuster. Und da können wir nur agieren in alten Mustern, bis hin, dass wir absolut Stress entweder erstarren, in die Aggressivität gehen, ja, wir fliehen, wir wollen das nicht wahrhaben. Und so wie du das beschrieben hast, bei uns ist die Zeit, dieses Safe Place zu geben, quasi wie an einen Unfallort zu kommen, den warmen Tee und die Decke zu umhüllen. Und das ist ja palliativ. Ja, ich umhülle. Und zu sagen, was konnten Sie schon hören? Welche Themen sind für Sie wichtig? Und dann weiß ich, wo ich andocken kann. Dann kann ich auch nochmal rückfragen und sagen, mit wem wäre es gut, dieses Thema nochmal zu besprechen? Ja, weil ich bin jetzt nicht die Medizinerin, das möchte ich auch gar nicht tun, sondern vielleicht wäre noch mal ein zeitnaher Termin, noch mal um nachzufragen. Dann kann ich wieder fragen, wie ist es gerade, wo stehen Sie? Und wenn wir in dieser Phase denken, wir müssten hier anfangen mit üben, üben, üben. Ja, also dieses Thema der Mundmotorik. Da können wir wirklich schaden, weil wir dann dieses Thema der Krankheitsbewältigung, dass hier etwas gravierend anders läuft, den können wir echt so richtig vermasseln. Weil es geht ja darum, zu verstehen, langsam zu verstehen, was passiert hier, was passiert mit mir, ein Verständnis zu entwickeln. Dann habe ich die Chance, neue Handlungsmuster auszuprobieren. Ja? Und wenn ich merke, diese neuen Handlungsmuster, wenn ich meine Mahlzeiten auf fünf kleinere Mahlzeiten hochkalorisch anreichere. Ich verliere nicht noch mehr Gewicht. Ich fühle mich sogar besser, ja. Dann lerne ich und dann habe ich die Möglichkeit, dieses Ereignis sukzessive in mein Leben auch zu integrieren. Und das können wir natürlich immer und immer wieder unterstützen, wenn wir uns um diese Phasen, um diesen Resilienzfaktoren auch nochmal bewusst werden. Es geht immer darum, ich möchte Kontrolle über mein Leben und ich möchte selbstwirksam bleiben und zwar bis zum Schluss.
Starke Worte. Vielen, vielen Dank, Cordula. Die sind so wichtig und die, also mein Herz geht auf. Nicht nur für die Patienten mit ALS. Ich habe ganz viele verschiedene Patientinnen im Kopf. Ich denke an Multiple Sklerose-Patientinnen, die viel hier in der Praxis haben, die ganz frisch mit der Diagnose kommen. Wir arbeiten sehr eng mit der Deutschen Multiple Sklerose Stiftung und der Gesellschaft zusammen, wo auch wir dann dieses Tandem-Arbeiten haben. Und ein großer Impuls an euch alle, die ihr zuhört. Cordula hat das ja schon mit der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke gesagt. Jetzt habe ich die Deutsche Gesellschaft für Multiple Sklerose mitgebracht. Es gibt viele PatientInnen-Ligen. Es gibt Verbände, wo auch wirklich vernünftige BeraterInnen sind, die beraten können, auch zu Hilfen, zu Unterstützung. Und auch das ist wichtig, dass wir uns hier austauschen, interdisziplinär arbeiten, miteinander diese Resilienz unterstützen. Denn auch hier, selbst wenn diese schwere Diagnose kommt und diese Aufarbeitung dieser irrationalen Situation, einer Erkrankung zu haben, die zu einem lebenslimitierenden Punkt führen kann, der viel anders kommt, als ich es mir vielleicht gedacht habe, weil ich es mir gar nicht gedacht habe, kann ich trotzdem noch Lebensqualität erleben. Ich habe Patienten mit ALS erlebt, die schon tetraplegisch Bücher geschrieben haben, Patientinnen, die mir geschrieben haben, dass sie in den letzten Jahren so viel Freude erlebt haben, dass sie nie gedacht hätten. Und das alles im palliativen Kontext. Und ich finde diesen Punkt der Resilienz, Unterstützung, gerade bei schwerer Krankheit, sehr, sehr wichtig. Cordula, wir reden schon seit einer Stunde. Ich kann das gar nicht glauben.
Ich auch
Und ich
nicht.
lerne gerade auch so viel von deiner sehr feinen Art, sehr klar Strukturen aufzuzeigen. Ich könnte noch Stunden weiter erzählen, aber leider müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen, liebe Cordula. Aber es wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein, wenn ich darf.
Gerne, und ich nutze die Gelegenheit, Michael, du wirst auch zu klinisch relevant zum Thema Stimme. Bist du bei mir auch schon? Werde ich dich auch demnächst einladen.
Oh, vielen, vielen Dank, liebe Cordula. Das ist sehr wertschätzend von dir. Aber ein Punkt würde ich gern noch wissen.
Klar.
In der WHO steht neben der medizinischen Versorgung, der therapeutischen Versorgung auch die spirituelle Versorgung. Für die, die dann sich das erste Mal jetzt mit palliativer Arbeit auseinandersetzen, die dann dieses Hauptzitat der WHO lesen, was können die sich darunter vorstellen? Weil das könnte ja im ersten Moment vielleicht etwas abschreckend wirken. So erlebe ich das in meinen Kursen auch so. Oh je, spirituell. Ich bin jetzt nicht so diejenige, die Kerzen anzündet und Klangschalen mitbringt zur Therapie. Was bedeutet das so übersetzt für unsere Kolleginnen?
Übersetzt geht es darum, glaube ich, dass wir Haltung haben, dass wir selber eine gute Haltung zum Leben haben, also zum Leben im Großen, ja, und auch eine Haltung zu uns, zu unserem eigenen Leben, und dass wir den Mut haben, darüber ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, es ist nicht mehr und nicht weniger. Und meine große Frage ist immer, dass ich nachfrage und frage, was soll noch sein? Was darf noch sein? Und das eröffnet so, was du vorhin auch mit Hoffnung gesagt hast, worauf darf ich hoffen? Aber was soll noch sein ist, dann wird es konkret. Und dann ist es konkret, ich möchte die Konfirmation meines Enkels erleben im halben Jahr. Ja? Und dann treffe ich plötzlich ganz andere Entscheidungen. Und damit habe ich jemanden auf seinen, auf ihren Weg gebracht. Und dafür braucht es nicht die Kerze, dafür braucht es nicht den Duft. Es kann manches hübscher machen, aber letztendlich geht es darum, um Haltung und die Haltung zum Leben.
Ein wunderschönes Zitat für den Schluss unseres Podcasts. Vielen Dank, liebe Cordula, dass du dabei gewesen bist, dass wir alle von deinen Gedanken lernen durften. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir und euch fürs Zuhören.
Meine Lieben, schön, dass ihr zugehört habt. Wir können, wenn ihr wollt, noch mehr in die Diskussion gehen. Schreibt einfach unter unseren Podcast eure Gedanken, teilt sie uns mit, schreibt E-Mails. Und wenn ihr etwas über Cordula wissen wollt, schaut einfach in die Footnotes. Da ist alles zu Cordula drin, auch zu ihren wunderbaren drei Büchern zur palliativen Logopädie, die ich wirklich sehr empfehlen kann, sind sehr umfangreich. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Dann befinden wir uns rund um den Welttag der Stimme. Und da habe ich eine Person eingeladen, auf die ich mich schon sehr freue. Und bis dahin erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal.